Den ganzen Winter hindurch beobachtete Roger den Mann unruhig aus der Ferne. Ordways Dienstzeit war zwar noch nicht zu Ende, doch es wäre kein Problem gewesen, zu desertieren und zu verschwinden. Aber was auch immer die Mehrheit an die Army band, es funktionierte, auch bei Ordway. Und so meldete er sich mit den vier anderen bei Roger, ein für einen mutmaßlichen Mörder gar nicht unangenehm aussehender Bursche, wenn man von seinen wässrigen, unsteten Augen absah. Keiner von den Fünfen war von der neuen Aufgabe begeistert. Louis Robinson reagierte sogar mit regelrechter Panik. »Ich muss musizieren. Ich bin Musiker, kein Doktor.« »Barenträger«, korrigierte ihn Roger. »Wenn es erforderlich ist, werden Sie als Barenträger arbeiten«, beschied er allen. »Natürlich ist es riskant«, gab Roger zu. »Die Infanterie an der Front sieht dem Tod ins Gesicht und jeder Kavallerieangriff birgt Gefahren. Sonst brauchten wir ja keine Barenträger.« Er hatte schon immer gewusst, Krieg korrumpiert. Doch jetzt musste er feststellen, dass Krieg ihn ebenso korrumpiert hatte wie alle anderen. Er würde diese fünf jungen Männer wieder und wieder hinausschicken, damit sie Verwundete bargen, als könnten sie Gewehrkugeln abwehren und Artilleriefeuer einfach abschütteln. Und er versuchte, ihre Empörung darüber von seiner Person abzulenken, indem er ihnen erklärte, dass sie einer Todesgeneration angehörten. Mit diesen Worten wollte er sich von der Verantwortung befreien, versuchte er doch, nicht nur den Männern, sondern auch sich selbst einzureden, dass sie jetzt nicht schlechter dran seien als vorher. Er teilte sie in Untergruppen auf. Perry und Lawrence, Wilcox und Robinson. »Und was ist mit mir?« fragte Ordway. »Sie bleiben in meiner Nähe«, antwortete Rob Jay. Corporal Amasa Decker, der Posthalter und Briefträger, kannte Rob Jay gut, weil er ihm ständig Post von Sarah brachte, die lange und leidenschaftliche Briefe schrieb. Dass seine Frau so sinnlich war, hatte Rob Jay schon immer besonders gefallen. Manchmal lag er in seiner Hütte und las Brief für Brief, und er fühlte sich ihr dabei so nahe, dass er glaubte, ihren Duft zu riechen. Ein Großteil seiner Freizeit verbrachte er damit, Sarah sanfte, aufmunternde Briefe zu schreiben, als Kontrapunkt zu ihrer angstvollen Heißblütigkeit. Manchmal schrieb er auch an Schämen und regelmäßig machte er Eintragungen in sein Tagebuch. Zwischendurch lag er auf seinem Umhang und überlegte, wie er von Ordway erfahren könne, was an dem Tag geschehen war, als Makwa Ikwa umgebracht wurde. Er musste Ordways Vertrauen irgendwie gewinnen. Mit der Zeit begannen sie, den Truppentransportzug zu hassen. Er kroch langsam durch Kentucky und wand sich träge zwischen den Hügeln hindurch. Ein schlangenförmiges, langweiliges Gefängnis. Die Neuigkeit, dass sie Virginia erreicht hatten, verbreitete sich wie ein Lauffeuer von Waggon zu Waggon. Die Soldaten spähten in der Erwartung, aus den Fenstern sofort den Feind zu sehen. Doch alles, was sie zu Gesicht bekamen, waren Berge und Wälder. Das 119. Indianer verließ den Zug in Winchester, einer besetzten Stadt, in der man nur blaue Uniformen sah. Während die Pferde und die Ausrüstung ausgeladen wurden, verschwand Colonel Simons in einer Kaserne nahe dem Bahnhof, und als er wieder herauskam, befanden sich Soldaten und Fuhrwerke bereits in Marschordnung, und es ging südwärts. Als Roger seinen ersten Vertrag unterschrieben hatte, wurde ihm gesagt, er müsse sich selbst ein Pferd besorgen. Aber in Cairo hatte er keines gebraucht, denn er trug weder eine Uniform, noch nahm er an Paraden teil. Außerdem waren Pferde überall, wo die Armee saß, Mangelware, denn die Kavallerie requirierte jedes Tier, dessen sie ansichtig wurde, gleichgültig, ob es Rennen lief oder einen Pflug zog. Und so saß Roger jetzt neben Corporal Ordway, der die Pferde lenkte, auf dem Kutschbock des Ambulanzwagens. Mehrere Stunden vor Einbruch der Dämmerung erreichte das 119. Regiment den Rappahannock und Simons ließ anhalten und das Lager aufschlagen. Er rief alle Offiziere zu sich vor sein Zelt und Roger stand hinter den Uniformen und hörte zu. »Meine Herren, seit einem halben Tag sind wir Angehörige der Potomac Army, die unter dem Kommando von General Joseph Hooker steht«, sagte Simons. Er berichtete, dass Hooker eine Streitmacht von etwa 122.000 Mann über ein großes Gebiet verteilt habe. Etwa 90.000 Konföderierte unter Robert E. Lee befänden sich bei Fredericksburg. Hookers Kavallerie habe Lees Armee lange beobachtet und sei zu der Überzeugung gelangt, dass die Konföderierten beabsichtigten, in den Norden einzumarschieren, um die Unionstruppen von der Belagerung Vicksburgs in Mississippi wegzulocken. Doch niemand wisse, wo oder wann diese Invasion stattfinden solle. Washington ist verständlicherweise nervös, seit die Konföderierten nur noch ein paar Stunden vom Weißen Haus entfernt sind. Das 119. Regiment ist unterwegs, um sich den Truppen bei Fredericksburg anzuschließen. Der Marsch nach Fredericksburg nahm 2,5 Tage in Anspruch. Je näher sie Fredericksburg kamen, wo bei der vorangegangenen Schlacht ein solches Gemetzel unter den Yankees angerichtet worden war, umso größer wurde die Anspannung. Als sie aber eintrafen, sahen sie überall nur Unionsblau. Robert E. Lee hatte mehrere Tage zuvor im Schutz der Nacht seine Truppen in aller Stille abgezogen. Seine Northern Virginia Army war auf dem Weg nach Norden. Die Unionskavallerie überwachte zwar Lees Marsch, doch die Potomac Army heftete sich nicht an seine Fersen. Den Grund dafür kannte nur General Hooker. Das 119. Indiana lagerte 6 Tage bei Fredericksburg. In der Freizeit stiegen die Soldaten grüppchenweise auf die Berge, wo nur ein halbes Jahr zuvor fast 13.000 Unionssoldaten gefallen oder verwundet worden waren. Als sie hinunterblickten und sahen, welch leichtes Ziel ihre nachkommenden Kameraden boten, waren sie heilfroh, dass General Lee vor ihrem Eintreffen abgezogen war. Als Simons neue Befehle bekam, mussten sie wieder in Richtung Norden. Rob Jay, der auf dem Kutschbock des Ambulanzwagens die friedliche Landstraße entlangfuhr, wollte nicht glauben, dass Krieg war, wie er als Junge den Tod nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Warum sollten Menschen sterben, wenn es so schön war zu leben? In der Nacht zum 28. Juni überquerten die Männer des 119. Regiments in kleinen Booten den Potomac. Am Morgen setzten sie sich wieder in Richtung Norden in Marsch und Fitz Kapelle intonierte Maryland, my Maryland. Rob G. und den Soldaten hing die Maryland-Hymne sehr bald zum Halse heraus. Doch die Kapelle spielte sie auch noch, als sie an einem Morgen durch fruchtbares, sanft hügeliges Farmland in einen gepflegten Ort kam. »Wo sind wir denn hier?« erkundigte sich Ordway bei Rob Jay. »Ich weiß es nicht.« Sie kamen an einer Bank vorbei, auf der ein alter Mann saß und das Militär beobachtete. »Mister«, rief Rob Jay hinüber, »wie heißt denn diese hübsche Stadt?« Das Kompliment schien den alten Mann zu irritieren. »Unsere Stadt?« sagte er. »Die Stadt heißt Gettysburg, Pennsylvania.«